Also das meiste rausholen aus der Schulzeit wäre schon mein Tipp und trotzdem das Leben weiter genießen.
Pausenbrot bei Salon 5.
Hi und herzlich willkommen zu unserem neuen Podcast bei Salon 5. Ich bin Steffen und gerade auf den Stiftungstagen in Hannover. Und hier kommen mehrere hundert Menschen zusammen von Stiftungen, von Projekten. Und die überlegen zusammen, was die Gesellschaft besser machen kann, um die Welt zu verbessern. Und wie Stiftungen dabei irgendwie eine Rolle spielen können. Und bei mir ist jetzt Kerstin Lohse-Friedrich von der Bosch Stiftung. Hi Kerstin.
Hi Steffen.
Wie gefällt es dir bisher hier auf den Stiftungstagen?
Ich finde es dieses Jahr ganz toll. Also es ist mein dritter Stiftungstag. Letztes Jahr war ja ein besonderer. Das war der Jubiläumstag. Der war nur ein Tag. Da waren so gar nicht am Rande diese Arbeitskreise der verschiedenen Bereiche sozusagen. Also ich bin immer in dem Arbeitskreis Stiftungskommunikation, der war dann eben nicht groß vertreten und ich finde jetzt hier mit diesem viel draußen, viel drinnen, also man ist sehr viel im Austausch mit Leuten, aber dann auch drinnen bei spannenden Veranstaltungen. Also ich habe schon einiges Gutes mitgenommen.
Und das Wetter passt ja zum Glück auch mit genau. 25 Grad und Sonne, hat sich irgendwie hat perfekt sich angepasst zu den Stiftungstagen. Du gehörst ja zur Bosch Stiftung und ein Schwerpunkt bei euch ist das Thema Bildung, Bildungsgerechtigkeit, vielleicht auch Chancengleichheit. Also das heißt, wenn ich das mal so einfach erklären würde, ihr gebt Projekten Geld, damit die zum Beispiel Schulen oder anderen Bildungsprojekten, damit die damit arbeiten können, um dann die ganze Situation zu verbessern.
Ja, also das ist ein Riesenfeld bei uns tatsächlich, der Bildungsbereich, und wir versuchen an verschiedenen Punkten anzusetzen. Also es ist schon, wie du sagst, es geht uns am Ende des Tages um Bildungsgerechtigkeit. Es geht aber auch sehr stark um guten Unterricht und dieses neudeutsche Wort Wellbeing, wo ich immer an meinen Fitnessclub denke. Da geht es aber darum, dass es den Schülerinnen und Schülern und den Lehrern gut geht, auch bei dem, was sie tun, wie sie lernen und lehren. Und dafür wollen wir uns in verschiedenen Projekten einsetzen. Und da arbeiten wir zum Teil, wie du sagst, direkt mit Schulen, mit Schulleitungen oder auch den Lehrkräften zusammen. Wir sind aber auch im Bereich frühkindliche Bildung unterwegs. Also es geht uns auch darum, was passiert bei den Kindergärten. Wie kann man da auch das Thema Diversität stärker durchsetzen? Und zum Teil arbeiten wir eben auch mit der Politik zusammen, also mit den Kultusministerien der Länder. Und haben dann manchmal auch Projekte mit unserem Team Demokratie zusammen. Also zum Beispiel, dass wir sagen, starke Lehrer, starke Schüler. Nur wenn Lehrer sozusagen gut wissen, wie sie mit dem Thema Umgang mit Rechtsextremismus auch im Unterricht sich immer wieder befassen, dann können wir auch starke Schüler entwickeln, die dann das auch nach draußen dann auf Social Media oder so dann auch wieder transportieren können, was sie verstanden haben.
Ja, das war jetzt schon ein riesen Sammelsurium. Vielleicht gehen wir das mal so Step by Step durch. Du hast so Wellbeing gesagt, bei euch auch Wohlbefinden auf der Homepage. Also das ist so ein Schwerpunkt bei euch, dass ihr sagt, okay, wir wollen schauen, dass sich sowohl Lehrkräfte als auch Schülerinnen und Schüler und alle anderen, die im Schulkontext irgendwie aktiv sind, wohlfühlen bei der Arbeit, dass es vielleicht kein Mobbing gibt und ähnliches. Oder was können wir uns da konkret darunter vorstellen?
Ja, also wir machen ja zweimal im Jahr eine große Befragung von Lehrkräften. Das Deutsche Schulbarometer heißt das, was wir in Auftrag geben. Und da ist immer wieder das Ergebnis, dass eben, obwohl wir ja, oder vielleicht auch, weil wir einen großen Mangel inzwischen ja an Lehrernachwuchs haben, es so ist, dass ganz viele auch sagen, sie wollen eigentlich lieber mehr Teilzeit als vorher arbeiten, weil es ihnen richtig wirklich körperlich schlecht geht, sie sich überlastet fühlen, belastet, bedroht. Also in der jüngsten Ausgabe, die wir vor einigen Wochen veröffentlicht haben, kam auch noch mal raus, dass Gewalt gegenüber Lehrkräften deutlich zugenommen hat. Das heißt, da müssen Schulträger ran, muss die Politik ran und sich überlegen, wie kann sie die Arbeitsbedingungen von Lehrkräften verbessern. Ne? Und nur wenn die sozusagen halbwegs ausgeruht in ihren Unterricht reingehen, genug Zeit für ihre Schülerinnen und Schüler haben, dann kann auch das Klima für die wieder stimmen und es kann das, was Inklusion eigentlich bedeuten sollte an der Schule, also die Integration und entsprechend, also notwendige Betreuung von Kindern mit Behinderungen oder von Kindern, die einfach Lernschwierigkeiten haben. Wenn das wirklich gewährleistet werden kann, kommen wir da irgendwie als Gesamtgesellschaft auch einen Schritt weiter. Und das ist wirklich ein großes Paket, an dem wir versuchen anzusetzen. Also in Einzelprojekten zu beweisen, dass man einen Fortschritt machen kann. Und diese sogenannten Best-Practice-Fälle, wie wir immer so schön sagen, also die erfolgreichen Beispiele dann auch möglichst bekannt zu machen und sozusagen bundesweit dann auch in die Umsetzung zu bringen oder dazu anzuregen.
Also auf der einen Seite habt ihr quasi dann die eigenen Projekte, wo ihr zeigen wollt, okay, so kann es besser funktionieren. Das ist eine Möglichkeit, wie das auch andere Schulen zum Beispiel umsetzen können. Und auf der anderen Seite das Schulbarometer, wo man auch dann quasi sagt, wir haben herausgefunden, hier, das läuft nicht gut, und damit auch an die Landesregierung zu gehen oder vielleicht auch, wenn dann der Bund sich da einschalten kann, aber in vielen Fällen sind es die Länder vor allem, zu sagen, okay, das ist ein Punkt, daran müsst ihr arbeiten.
Genau. Und also wenn du sagst, eigene Projekte, wir machen ganz viel mit Partnerinnen und Partnern. Mhm. Also eigene Projekte, da machen wir wirklich den Deutschen Schulpreis eben, den wir komplett alleine umsetzen und das Deutsche Schulbarometer, diese Umfrage. Bei allem anderen setzen wir eigentlich drauf, dass es da auch schon Menschen gibt da draußen, die gute Ideen haben, die wir nur unterstützen müssen. Ja? Und dann vielleicht auch manchmal einfach noch denen helfen können, dadurch, dass wir sagen, da ist der Name drauf, Robert-Bosch-Stiftung, und man das in einen größeren Kontext einordnen kann. Ne? Und man dann auch in der Politik vielleicht eher Gehör findet.
Also helfen heißt zum einen, klar, Name und ein bisschen Reichweite, aber auch Geld wahrscheinlich.
Genau,
dann.
Ganz konkret, ja. Finanzielle okay. Unterstützung. Also was auch ein Projekt ist, was wir machen mit der Uni Leipzig zusammen, ist der Monitor Bildung und psychische Gesundheit. Also auch da geht es wie beim Schulbarometer eigentlich zunächst mal um eine Analyse. Wo stehen wir eigentlich? Und das ist eine Langzeitstudie. Also und es ist eben der Leiter der Kinder- und Jugendpsychologie dort, der sowohl an einem Institut als auch an der Uni ist. Und der ganz klar sagt, also das ist ja auch viel diskutiert worden. Durch Corona haben wir einfach riesige Folgeschäden bei Kindern und Jugendlichen. Und wir haben eigentlich auch nicht die ausreichenden Therapieplätze, um dem überhaupt gerecht zu werden. Das ist aber ein Problem, was dann wiederum die Lehrkräfte betrifft, ne, an den Schulen. Und auch vielleicht die Schülerinnen und Schüler, die keine Schwierigkeiten haben, wo dann aber ganz viel Zeit im Unterricht da drauf geht. Also da geht es zunächst mal um eine Bestandsaufnahme und dann aber eben auch die Frage, welche Lehren kann man daraus ziehen.
Zum Beispiel dann Schulsozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter genau. einzustellen. Das ist zumindest, was ich so aus meiner Schulzeit nicht kenne, aber jetzt mittlerweile ja eigentlich fast Standard ist.
Ja, also zumindest in unserem Forderungskatalog steht genau, dass wir immer sagen, man braucht an Schulen diese multiprofessionellen Teams. Ne? Also das können eben Psychologen sein, das können Erzieher sein, die zusätzlich reingeholt werden, die eben die Lehrkräfte dabei unterstützen, die mal einzelne Schüler vielleicht auch rausholen, um zu sagen, hier, die kriegen jetzt eine Intensivbetreuung oder einfach auch mal eine Sprechstunde in der Schule. Ne?
Du hattest gerade schon mal das eine eigene Projekt angesprochen, den Schulpreis, den Deutschen Schulpreis. Also heißt es einfach, ihr sagt, die Schule macht gute Arbeit, wir zeichnen euch aus, oder wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, also das sieht so aus, und dass wir es ganz alleine machen, das darf ich hier so auch gar nicht sagen, sondern also wir zusammen mit der Heidehof-Stiftung und dann zwei Medienpartnern, die Zeit und die ARD stehen mit dahinter, und das ist auch ganz wichtig, um das in die Fläche zu tragen. Also wir schreiben den einmal im Jahr aus, und es können sich Schulen bewerben, in verschiedenen Kategorien auch und auch ganz unterschiedliche Schulen, also von der Grundschule über die klassische Sekundarschule, das Gymnasium oder aber auch Berufsschulen können sich bewerben und sind auch in der Vergangenheit schon ausgezeichnet worden. Also wir haben jetzt im letzten Jahr die 100. Schule ausgezeichnet. Seit 2006 führen wir das durch. Und da ist es wirklich so, dass es also sozusagen Kategorien, Kriterien gibt, wie wir guten Unterricht bewerten. Und das ist aber nicht an uns zu sagen, was guter Unterricht ist, sondern es gibt eine Jury, wirklich aus Lehrkräften, aus Professoren von Unis und Professorinnen, die sich mit Didaktik und Ähnlichem beschäftigen. Und manchmal gibt es auch Sonderkategorien. Also in der Corona-Krise haben wir eben auch ausgezeichnet, also wie hat guter Unterricht in Corona-Zeiten ausgestanden. Da gab es eben eine da gab es eine Sonderedition. Und das geht nicht nur darum, dass die dann einen Preis kriegen und dann ist es fertig. Das ist ja manchmal so bei Preisen, dass Stiftungen auch versuchen, über Preise in die Medien zu kommen, indem sie einfach sagen, hier, wir haben was Tolles ausgezeichnet, und dann schreiben alle drüber, um Nachrichtenwert zu schaffen. Sondern hier geht es wirklich darum, diese Konzepte, die die Schulen wirklich oft über Jahre entwickelt haben und wo ganz viel Praxiswissen drin steckt, das dann auch wieder an andere Schulen zu vermitteln. Und dafür haben wir eben eine Webseite quasi noch zusätzlich gegründet, das Deutsche Schulportal, was eigentlich wie ein Nachrichtenorgan für Lehrkräfte und Schulleitungen aussieht und wo sie sich darüber informieren können, wo es auch Online-Seminare gibt, zum Beispiel zu der Frage ChatGPT, was sind das für Herausforderungen auch für Lehrkräfte, rauszufinden, was ist von ChatGPT gemacht worden und was ist von den Schülern selbst geschrieben worden bei Hausaufgaben und Ähnliches. Also das heißt, wir haben um diesen Schulpreis so ein ganzes, also wir würden sagen, ein Ökosystem geschaffen, und ein Netzwerk von Preisträgerschulen jetzt entwickelt, wo dann auch andere Schulen hospitieren können. Also die können Praktikum bei einer Schule machen und sagen, was macht ihr denn jetzt anders und was funktioniert daran gut und was lässt sich übertragen auf meine Schule. Ne? Und das wird auch wahrgenommen. Das ist wirklich toll zu sehen.
Also quasi diese Bad Practice-Beispiele, die gar nicht von euch jetzt getragen werden, aber die halt einfach da sind, quasi auch publik zu machen und mit in die Öffentlichkeit
genau,
zu tragen.
Genau.
Ja, sehr spannend auf jeden Fall. Und dann liegt der Fokus aber schon auf dem Unterricht. Also oder geht es auch darum, also natürlich die Sonderkategorien, die du gerade erwähnt hattest, aber es liegt schon auf dem Unterricht und nicht auf den anderen Punkten wie, weiß ich nicht, AGs im Nachmittagsbereich oder ähnlichem.
Also es geht schon auch immer um diese Frage des Gesamtzusammenlebens an der Schule. Es sind, also was uns immer auch wieder fasziniert, sind eben, was Schulen gelingt in sozialen Brennpunkten, wo es ja manchmal darum geht, dass man Schülerinnen und Schüler, die eine ganz geringe Aufmerksamkeitsspanne haben, also manchmal wurde uns berichtet von weniger als einer Minute, wie kriegt man die trotzdem dazu, dass sie sich mit Mathematik befassen und so. Und da braucht es eben schon mehr als nur guten Unterricht. Das ist dann die Schule als Ganzes und auch die Frage eben, wie werden ja Kinder, die dann eben nicht ausreichend Deutsch können, eigentlich um überhaupt am Unterricht teilzunehmen, wie werden die integriert? Und da gehört schon viel mehr dazu, als nur 60 Minuten Unterricht zu machen, der irgendwie den neuesten didaktischen Kriterien entspricht. Also insofern, der Preis zeichnet mehr aus.
Okay. Warum ist es eigentlich wichtig, dass es Stiftungen gibt, die sich für Bildung und Bildungsgerechtigkeit einsetzen?
Na, aus meiner Sicht geht das Bildungssystem in Deutschland ja gerade ziemlich den Bach runter. Die Situation ist wirklich desolat. Wir haben immer weniger Lehrkräfte. Wir haben in diesen internationalen Rankings, diesen PISA-Studien zum Beispiel, ist klar erkennbar, dass Deutschland in vielen Kategorien weiter abgesunken ist in den letzten Jahren. Wir haben natürlich eine sich verändernde Gesellschaft. Wir haben viele Kinder, die inzwischen aus Familien mit Migrationshintergrund stammen, die vor besonderen Herausforderungen in der Schule stehen. Und das wird im Moment nicht so vom Bildungssystem gelöst, dass diese Kinder dieselben Chancen haben wie Kinder aus deutschen Familien, wo die Eltern eben schon einen Studienabschluss hatten und natürlich ihre Kinder besser fördern können. Und das ist wirklich eine Herausforderung und ich glaube, da braucht es die Anstrengung von ganz vielen Stiftungen und da sind wir auch ja nicht alleine. Also da gibt es die Telekom-Stiftung, die Bertelsmann-Stiftung, das ganze Forum Bildung Digitalisierung, wo sich verschiedene Stiftungen zusammengeschlossen haben, die alle letztlich an diesen Zielen auch arbeiten. Und ich glaube, das ist schon wichtig, dann auch der Politik immer mal wieder den Spiegel vorzuhalten, zum Beispiel mit solchen Studien und zu sagen, also nicht nur PISA, sondern auch ganz konkret für die Lehrkräfte sind hier Herausforderungen, die eigentlich nicht mehr vertretbar sind, gegeben.
Also schon mal gut und wichtig, dass es Stiftungen in dem Bereich gibt, aber du hast auch gerade gesagt, verantwortlich ist ja letztendlich vor allem die Politik, die Landespolitik. Wenn du dir jetzt was wünschen dürftest, so in drei Stichpunkten, was wäre das, was du sagen würdest, du kannst das jetzt umsetzen, alle Ressourcen sind da, das möchte ich jetzt in der Bildungslandschaft ändern?
Ich würde, glaube ich, wirklich dieses Dilemma, dass eben die einzelnen Länder für die Bildungspolitik in ihrem jeweiligen Bundesland zuständig sind und die Bundespolitik da gar nicht reinspielen kann, an der Konstellation würde ich was ändern, weil ich habe den Eindruck, es wird alleine in den einzelnen Bundesländern auch der regierenden Koalition dann jeweils zugestanden, ob diese Probleme angegangen werden oder nicht. Diese Planungszeiträume sind immer länger als eine Legislaturperiode, in der die jeweilige Partei dran ist. Die weiß genau, wenn sie jetzt was ändert, ist sie wahrscheinlich nicht mehr an der Regierung, wenn es umgesetzt wird. Das heißt, da ist ganz wenig Energie und dafür ist das Problem im Moment zu groß, als dass man das dem weiter überlassen darf. Ich weiß nicht, ob eine Zentralisierung besser ist, aber es wäre das. Das wäre also das Erste, dass wenn es diese sogenannten Bildungsgipfel gibt, wirklich alle an einem Tisch sitzen und nicht nur dann der Vertreter der Länder, sondern auch Vertreter der Lehrkräfte, der Lehrerverbände, Lehrergewerkschaften, was alles dazugehört, aber auch der Eltern, ne, die ihre Perspektive einbringen können und auch die Schülerräte, die da sind. Vielleicht mal so viel.
Genau, das wollte ich auch gerade gesagt. Also, das ist wichtig vielleicht auch, dass die jugendlichen Kinder auch selber dann irgendwie dann noch vielleicht zu Wort kommen in dem Kontext. Zum Abschluss, was würdest du Jugendlichen mit auf den Weg geben wollen?
In puncto Bildung oder?
Zum Beispiel, freie Wahl.
Also ich habe eine Tochter, die ist 17, also die geht jetzt noch zur Schule, 11. Klasse. Ich habe immer so den Eindruck, die sind in dem Alter einfach mit ganz, ganz vielen anderen Sachen beschäftigt. Ich würde mir, glaube ich, sehr genau heutzutage überlegen, ob ich G8 oder G9 mache, wenn ich in der Schulklasse bin. Also das meiste rausholen aus der Schulzeit wäre schon mein Tipp und trotzdem das Leben weiter genießen und die Erfahrungen machen, die alle dazugehören und die in Corona-Zeiten viel zu kurz gekommen sind.
Vielen Dank, Kerstin Lose-Friedrich, für das Interview und für die Zeit und für die spannenden Aussagen und Interviewfragen und Beantwortungen. und noch viel Spaß und Erfolg hier auf den Stiftungstagen in Hannover.
Danke, Steffen.
Wenn ihr noch mehr Podcasts hören wollt, dann schaut gerne bei uns auf der Homepage vorbei oder in der Salon 5 App. Mehr Infos gibt es auch bei Insta und TikTok, da heißen wir Salon 5 unterstrich und damit bis zum nächsten Mal. Ciao.
Pausenbrot bei Salon 5.